Guten Morgen, ihr Lieben. Erste Mal heute mit Mikro hier, für mich zumindest. Ist eigentlich auch ganz gut, weil wie ihr hört, meine Stimme ist nicht so auf der Höhe. Und diese technische Errungenschaft unserer Moderne hilft mir hoffentlich, das Wort klar und deutlich zu euch zu sprechen zu können. Ich muss gestehen, ich habe euch wirklich vermisst, 3 Wochen nicht in der eigenen Gemeinde zu predigen, hin und her zu tingeln und dann wieder hier sein zu dürfen, fühlt sich richtig, richtig gut an. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam wieder in das Markus-Evangelium eintauchen können. Ihr erinnert euch, das letzte Mal waren wir in Kapitel 3. Und dort haben wir gesehen, es gibt 2 Arten von Menschen. Es gibt die einen, die Jesus ablehnen. Und wir haben gesehen, das waren vor allen Dingen die eigene Familie von Jesus und es war die Obrigkeit. Und es gibt die anderen Menschen, die Jesus annehmen, aufnehmen, die bei ihm sind. Und interessanterweise gerade die letzten Verse 31 bis 34 in Kapitel 3, da gebraucht Markus die Worte. Jesus war im Haus und es heißt, diejenigen, die zu ihm gehören, die waren drinnen, um ihn. Und diejenigen, die nicht zu ihm gehörten, die waren draußen, drinnen und draußen. Im englischen Raum spricht man deswegen auch oft von den Insider und Outsider des Reich Gottes. Diejenigen, die drin sind und diejenigen, die draußen sind. An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Und unser heutiger Bibeltext, der vermittelt uns, warum Jesus eine so polarisierende Persönlichkeit ist. Ich möchte unseren Predigttext heute aus folgenden 3 Gesichtspunkten betrachten. Es geht erstens um eine Botschaft vom Reich Gottes, die zweitens in eine von 2 Standpunkten mündet. Menschen können nur einen von 2 Standpunkten einnehmen. Und drittens, das offenbart sich, das zeigt sich praktisch in 4 verschiedenen Reaktionen. Einfache Mathematik, eine Botschaft. 2 Standpunkte, die man gegenüber dieser Botschaft haben kann. Und es zeigt sich in 4 Reaktionsweisen. Bevor wir in unseren Predigtext einsteigen, möchte ich noch beten. Vater Herr, meine Stimme, die versagt. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich weiß, dass dein Geist heute zu uns sprechen kann und du kannst mir Kraft geben, auch wenn menschlich gesehen gar nicht so viel aus mir rauskommen kann. Ich möchte dich bitten, dass du wirklich uns segnest durch dein Wort, dass dein Wort starke Wurzeln in unseren Herzen schlägt, dass es unser Leben bereichert, dass es unser Leben verändert, dass es uns zeigt, wer du bist, wie du bist. Herr, öffne du meinen Mund und öffne unsere aller Herzen, dass wir empfänglich werden für deine Wahrheit. Amen. Und so kommen wir zu unserem ersten Punkt, eine Botschaft. Wenn wir unsere ersten beiden Verse lesen, und ihr dürft einfach mal mit mir mitlesen, da sehen wir: Und wieder fing er an, Jesus am See zu lehren. Und es versammelte sich eine sehr große Volksmenge zu ihm, sodass er in ein Boot stieg und auf dem See saß. Und die ganze Volksmenge war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und er sprach zu ihnen in seiner Lehre. Jesus predigte. Wieder einmal. Wir haben das ja immer und immer wieder gelesen. Jesus predigte überall, in den ganzen Synagogen im Umland, überall predigt er. Und er sagt sogar einmal an dem Punkt, wo die Menschen sagen, wir wollen Heilungen. Und Jesus, da gibt es noch mehr Leute, die Heilungen brauchen. Da sagt Jesus, lasst uns woanders hinziehen, in die benachbarten Flecken des Landes. Warum? Damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Jesus kam als Prediger, um zu predigen. Jesus Christus kam, um die Ankunft seines Königreiches einzuläuten, und das tat er, indem er davon predigte. Und hier sehen wir also wieder einmal, Jesus predigte, und dieses Mal war er wieder am See Genezareth. Und da heißt es, dass er auf ein Boot stieg und ins Wasser hinausging, so ein paar Meter hinausgeschippert war, und von dort aus predigte er. Das war quasi so eine mobile Wasserkanzel. Und um ihn her war eine Riesenvolksmenge an der Küste. Und es ist ganz interessant, für uns ist es oft schwer greifbar. Kann das wirklich sein, dass ein einfacher Mensch, ich schaffe es ja kaum vor 50 Leuten zu reden mit meiner Stimme, aber kann es sein, dass ein einfacher Mensch vor Tausenden und Abertausenden Menschen spricht, so dass sie es verstehen? Vielleicht auch alte Leute mit nicht mehr dem besten Gehör? Und die Antwort ist ja. Israelische Wissenschaftler haben herausgefunden, am See Genezareth, da gibt es so manche Buchten, da ist die Akustik so gut, das ist wie ein natürliches Auditorium. Das ist wie so ein Amphitheater. Da kann ein Mann auf dem Wasser sein, auf einem Boot, und er spricht, und tausende Menschen können diese Botschaft hören. Und genau das sehen wir von Jesus. Er war auf dem Boot, und dann heißt es, er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Jesus lehrte in Gleichnissen. Warum er das tut, das werden wir später sehen. Nun ist erst einmal die Frage, was ist eigentlich ein Gleichnis? Gleichnisse könnte man beschreiben als bildhafte, greifbare Geschichten aus unserem Alltag, aus dem Irdischen, die eine geistliche oder himmlische Wahrheit vermitteln wollen. Und ganz besonders in Markus die Wahrheiten über das Königreich Gottes. Also Jesus greift Dinge aus dem Leben auf. Aus hier so ein Bild von einem Acker, von einem Bauer, der ein Ackerfeld hat. Und er will etwas Tieferes damit verdeutlichen. Lasst uns mal das Gleichnis anschauen. Wir sehen hier das Gleichnis vom Sämann oder das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, je nachdem, wie man es nennt, in den Versen 3 bis 8. Und wir lesen also hier, da war ein Bauer. Und dieser Bauer, der hatte einen großen Acker. Und er ging quasi mit so einem Sack voll Samen aus. Und ihr könnt euch das vorstellen, er ging quasi so sein Feld entlang und er nahm so die Hand in den Sack und streute die Samen breit aus, überall hin. Und weil er quasi die Saat so breit ausstreute, fiel die Saat auf ganz verschiedenen Grund. Manche von diesen Samen flogen noch irgendwie auf diesen Wegrand, vielleicht am Rande des Feldes, auf so einen Weg. Andere Samen, die flogen auf so einen steinigen Boden. Wieder andere Samen flogen in das Unkraut, in Disteln. Und wieder andere Samen, die flogen auf den schönen, fruchtbaren Ackerboden. Und dort brachten sie viel Frucht. Und je nachdem, wo die Samen landeten, war die Reaktion ganz verschieden, sagt Jesus in diesem Gleichnis. Die Samen, die auf diesen hart getrampelten Weg fielen, das waren jene Samen, die gar nicht in den Boden eintauchen konnten. Und da kamen die Vögel und die Vögel haben gemacht, was Vögel so machen, wenn sie Samen sind. Sie haben sie aufgepickt. Und diejenigen, die auf die Steine fielen, die keimten zwar schnell auf, aber die konnten ihre Wurzeln nicht tief in den Boden reinbringen und so Wasser aufnehmen. Und als es dann heiß war, als die Sonne so richtig runterbraste, da verdorrten diese kleinen Pflänzchen. Und wieder andere, die wuchsen im Unkraut, in den Disteln, und die wuchsen da auch erst auf. Aber diese Disteln haben ihnen all die Nährstoffe geraubt im Boden. Die kleinen Pflänzchen konnten sie nicht durchsetzen und so sind sie erstickt unter dem Unkraut. Aber die Samen, die auf diesem schönen, fruchtbaren, aufgelockerten Ackerboden fielen, das waren jene Samen, die viel Frucht brachten, manche 30, 60 und manche 100-fältig. Und nachdem Jesus also diese Geschichte gepredigt hat, vom Wasser aus, von seiner Bootkanzel, kommt in Vers 9 folgende Aussage. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Oder auch anders übersetzt, wer es versteht, der versteht's. Jesus bringt diese Geschichte und sagt, wer es versteht, der versteht es. Und wenn wir jetzt diese Geschichte hören, und wir kennen die jetzt schon ganz lang, aber wenn wir nur diese Geschichte hören, dann würden wir doch eigentlich sagen, nee, Jesus, ich verstehe nicht. Wie soll ich denn so eine Botschaft verstehen? Was soll ich denn da verstehen? Könnt ihr euch das vorstellen? Leute, die jetzt nicht schon lange in der Gemeinde waren, vielleicht Leute, die noch nie davon gehört haben, und vielleicht sitzt ja auch hier jemand, der noch nie dieses Gleichnis gehört hat, der hört diese Geschichte. Und was denkt er von Jesus? Ja, Jesus war ein Agrarwissenschaftler oder sowas. Jesus hat da irgendeine Lehreinheit gehalten über so einen Ackerboden. Jesus hat da irgendeine Geschichte erzählt von irgendwas, was einen Bauer interessiert, aber nicht mich. Wir müssten eigentlich zu dem Punkt kommen, natürlich, wenn uns das nicht erklärt werden würde, Jesus, nein, wir verstehen es nicht. Und genau so war es auch da mit den Jüngern. Und deswegen sehen wir glücklicherweise am Ende unseres Textes in den Versen 14 bis 20, dass Jesus dieses Bild erklärt. Und wenn ihr euch noch erinnern könnt an die Markus-Reihe in den letzten Wochen, Markus hat so eine ganz besondere Textstruktur und die sehen wir auch hier wieder. Ich habe das immer diese Klammer- oder Sandwich-Struktur genannt. Markus beginnt mit einem Thema, er macht eine Klammer auf. In der letzten Predigt war es, die Familie Jesu lehnt Jesus ab. Dann kommt in der Klammer so eine Kernbotschaft, mittendrin, das ist das Zentrum. Das letzte Mal war es die Lästerung vom Heiligen Geist und was das bedeutet. Und dann schließt die Klammer. Wieder ging es um die Familie Jesu und wer eigentlich wirklich zu Jesus gehört, wer die wahre geistliche Familie ist. Und hier sehen wir das auch so. Wir sehen erst das Gleichnis, dann sehen wir einen kleinen Block zwischendrin, wo es darum geht, warum Jesus überhaupt in Gleichnissen redet. Und dann endet dieser ganze Abschnitt mit einer Erklärung des Gleichnisses. Wir haben also hier wieder diese Sandwich-Struktur. Und wenn wir jetzt hier in unser Gleichnis reinschauen, das Erste, was uns vermittelt wird, was uns ausgelegt wird über dieses Gleichnis, ist, dass wenn Jesus von Samen redet, von Saat, dann geht es nicht einfach um Felder und Saatkörner, sondern es geht um etwas Tieferes, nämlich das Wort. Das Saat ist ein Bild für das Wort. Jesus sagt es ja hier in seiner Erklärung, die Saat, die ausgestreut wird, das ist quasi das Wort, das er verkündigt. Und er macht deutlich, dieses Gleichnis von dem Feld, da geht es um das Reich Gottes. Und das Reich Gottes, das wächst, das fußt auf der Saat des Wortes Gottes. Es wächst und gedeiht durch die Predigt von Jesus Christus und dem, was er für uns getan hat. Also das Erste, was uns hier in unserem Bibeltext heute deutlich gemacht wird, ist das. Es gibt kein Reich Gottes ohne das Wort Gottes. Es gibt keine Gemeinde Gottes ohne das Wort Gottes. Es gibt gar kein Christsein ohne das Wort Gottes. Jesus sagt, die Saat, die ausgestreut wird, das ist das Wort Gottes. Der christliche Glaube gedeiht auf dem Wort Gottes. Und wenn wir das sehen, eben deshalb wird uns auch deutlich, warum Jesus eine so hohe Priorität auf das Predigen gesetzt hat. Jesus hat deutlich gemacht, mein Reich wird nur auf eine einzige Art und Weise in dieser ganzen Welt Fuß fassen, sich ausbreiten, indem die Menschen mein Evangelium, meine Botschaft hören. Und deswegen hat Jesus auch seine Jünger ausgesandt, Kapitel 3, Vers 14, wir hatten es gehört, zu predigen von dem Reich Gottes. Jesus hat immer und immer wieder gepredigt und hat seine Jünger ausgesandt zu predigen, weil das Wort das primäre Mittel ist, wodurch Jesus sein Reich baut. Die Verkündigung, die Predigt, das Wort, die Bibel, die wir hier finden, die war für Jesus so zentral. Es ist das eine Mittel. Und ihr Lieben, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir in der Bibel lesen, was Gott eigentlich tut, dann stellen wir fest, alles, was Gott tut, tut Gott immer durch sein Wort. Denn wenn ihr darüber nachdenkt, was die allerersten Kapitel der Bibel sagen über die Schöpfung, da heißt es, Gott sprach und es geschah. Gottes Wort ist das Mittel Gottes, wodurch er alles vollbringt. Jemand sagte einmal, Gottes Werk geschieht durch Gottes Wort. Gottes Werk geschieht durch Gottes Wort. Und was uns hier also deutlich gemacht wird, ist das, ihr Lieben, das Wort Gottes ist von fundamentaler Wichtigkeit für uns als christliche Gemeinde. Wenn wir wirklich christliche Gemeinde, wenn wir Teil des Reiches Gottes sein wollen. Der christliche Glaube, der fußt eben nicht auf subjektiven Meinungen. Ja, das ist ja ganz trendy heute in unserer pluralistischen Gesellschaft. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Das ist die Philosophie von vielen Menschen da draußen, aber das ist nicht die Grundlage der christlichen Gemeinde. Und die christliche Gemeinde, die beruht auch nicht auf mentaler Selbstentleerung. Wenn ihr nach Indien schaut, zu den Hindus oder wenn ihr zu den Buddhisten schaut, die wollen meditieren und leer werden im Kopf, die wollen ihren Kopf leer kriegen. Für sie bedeutet es, immer mehr die Gedanken abzutöten, bis man irgendwann mal im geistlichen Nichts landet, im Nirvana. Auch das ist nicht die Grundlage des christlichen Reiches, des Reiches Christi. Nein, es ist das Wort Gottes und das heißt für uns, wir müssen damit erfüllt werden. Das Wort muss im Zentrum stehen und das ist das Erste, was Jesus in diesem Gleichnis deutlich macht. Es geht um das Wort. Deswegen sagt man auch in den Religionswissenschaften, dass das Christentum eine Buchreligion sei. Es geht um das Wort. Und für uns nicht persönlich gepredigt von Jesus auf dem Wasser, aber festgehalten in der Bibel. Ihr Lieben, ich glaube, das ist einer der umkämpftesten Punkte heute, aber wahrscheinlich seit jeher in der Gemeinde, dass das Wort Gottes immer und immer wieder durch irgendwelche anderen Dinge ins Abseits gerät. Wisst ihr, dass Martin Luther nur aus einem einzigen Grund daran so bemüht war, die Bildung in unserem Land voranzubringen, die deutsche Sprache zu vereinheitlichen? Warum Martin Luther die Bibel übersetzt hat, damit jeder sie hören kann, dass jeder sie lesen kann. Der wollte nicht nur den Papst eins auswischen, das wollte er vielleicht auch. Er wollte, dass jeder Mensch das Wort Gottes hört. Jeder Mensch soll es hören. Und Gleiches finden wir auch in anderen Teilen der Welt, gerade in Indien, die heutige Sprache. Die ersten Wörterbücher, die Vereinheitlichung dieser Stammessprachen, die kamen, weil Christen dorthin gingen und gesagt haben, Menschen müssen dort das Wort hören. Das war ihre primäre Motivation. Die Bibel muss die oberste Priorität für uns haben. Gottes Wort muss die oberste Priorität haben. Und wenn wir wollen, dass Gottes Reich wächst, dann müssen wir den Samen ausstreuen. Es geht um das Wort, nicht um Geld, Aktion, Programme oder sonst was. Es geht um das Wort. Und das heißt also für dich ganz persönlich, als kleines Getreidepflänzchen, wenn du wachsen willst, dann musst du wachsen im Wort. Dann brauchst du diesen Nährstoff des Wortes, denn genau das wird uns gesagt in unserem Gleichnis. Es ist das Wort, an dem wir wachsen. Paulus sagt einmal in Kolosser 3, Vers 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Das ist auch, warum ich so dafür brenne und dafür kämpfe und hoffentlich niemals aufhöre, immer wieder zu diesem Wort zu kommen, wenn ich predige. Und das ist auch der Grund, warum es uns so wichtig ist, dass wir nicht irgendwelche Lieder singen, sondern Lieder, die getränkt sind mit dem Wort. Weil das Wachstum dadurch kommt. Und das heißt auch, das ist die Grundlage, wenn du wachsen willst, du musst dich nach dem Wort ausstrecken. Und der zweite Punkt, nicht nur wenn Pflänzchen wachsen wollen, wenn neue Pflänzchen dazukommen sollen, dann geht es nur auf eine Art und Weise, indem der Samen des Wortes ausgestreut wird. Evangelisation, Mission heißt unterm Strich nichts anderes, als anderen Menschen von diesem wundervollen Jesus zu erzählen. So sehr wir uns darum bemühen müssen, mit unserem Leben diese Botschaft zu unterstreichen und nicht durchzustreichen mit einem guten Zeugnis, wird niemals evangelisiert oder missioniert, wenn Menschen nicht von Jesus hören. Und wenn wir jetzt hier in unser Gleichnis schauen, das bedeutet auch, wir dürfen nicht vorselektieren, wer das Wort Gottes hören soll. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn es so um das Thema Evangelisation und so geht. Sehr oft denkt man, Person XY ist ganz schön hartherzig und das ist so ein richtiger Atheist. Ah, ich glaube, ich erzähle ihm das Evangelium nicht, weil er wird es ja eh nicht glauben. Man selektiert so vor. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist. Man meint quasi vor, schon im Kopf erahnen zu können, bei wem die Saat Frucht bringen wird und bei wem nicht. Und deswegen macht man Bogen bei jenem, wo man sagt, na, man will ja kein Saatgut verschwenden und geht zu den anderen, wo man meint, da wird's fruchten. Und jetzt schauen wir hier in unserem Gleichnis, was macht denn der Sämann? Der haut die Saat nur so raus, überall hin. Hast du schon mal einen Bauer gesehen? Gut, heute machen die das ja nicht mehr von Hand. Aber stell dir das mal vor, in der dritten Welt, der so Körnchen für Körnchen in den Boden steckt. Das macht kein Bauer. Die hauen die Saat raus und alles andere, das läuft dann von selbst. Manches wird wachsen und manches nicht. Und genau so ist auch das Prinzip, was uns hier beschrieben wird. Die Saat muss aufs Feld und es ist nicht an uns, vorzuselektieren, vorzuentscheiden, wer könnte empfänglich sein und wer nicht. Es gibt interessanterweise wirklich immer wieder Geschichten, wo Menschen zum Glauben kommen, wo du denkst, das ist der Letzte, dem ich es zugetraut hätte. Wo man denkt, das war Verschwendung des Wortes Gottes. Ein afrikanischer Missionar, der erzählte die Geschichte von einem Mann. Und der Missionar sagte, er wollte ihm die Bibel geben. Und der Mann sagt, ja, die Bibel nehme ich gerne, denn ich brauche Papier für meine Zigaretten, um Zigaretten drehen zu können, damit ich rauchen kann. Und der Mann sagte, der Missionar, alles klar, ich gebe dir die Bibel und du darfst jede Seite rauchen, aber nur, wenn du sie vorher gelesen hast. Nur wenn du sie vorher gelesen hast. Wisst ihr, was der Mann gemacht hat? Der hat jedes Mal eine Seite von der Bibel gelesen und dann hat er sie rausgerissen, hat sich eine Zigarette gedreht und sie geraucht. Und dann erzählt dieser Mann, der zum Glauben gekommen ist, er hat so angefangen, sich durch das Matthäus-Evangelium durchzurauchen. Und nach Matthäus rauchte er weiter durch Markus. Und irgendwann mal kam er an in Johannes 3 und er konnte nicht mehr rauchen, denn da hat er Jesus kennengelernt.
Halleluja.
Ihr Lieben, das Wort Gottes ist das Mittel Gottes, um Gottes Werk zu tun. Und wir dürfen nicht ausselektieren und es muss unsere oberste Priorität als Gemeinde sein. Das ist der erste Punkt. Es ist eine Botschaft. Darum geht's im Reich Gottes. Der zweite Punkt. Es gibt zwei Standpunkte, wie man dieser Botschaft gegenüber stehen kann. Und wir lesen hier in Vers 10. Und als er alleine war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Ja, vorher haben wir noch gelesen, es war eine riesengroße Volksmenge um Jesus. Jetzt sehen wir sein enger Kreis. Die Jünger, diejenigen, die sich wirklich zu Jesus hielten, die schnappten Jesus mal in einer ruhigen Minute und fragten ihn, Jesus, was bedeutet eigentlich diese Geschichte vom Seemann? Ja, die hatten noch nicht das Privileg, die Erklärung lesen zu können wie wir. Sie fragten nach Jesus, was wolltest du damit ausdrücken? Und dann lesen wir in den Versen 11 und 12. Und Jesus sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Warum? Damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Wir lesen hier als allererstes wieder von diesem Thema Insider und Outsider. Jene, die zum Kreis Jesu gehören und jene, die außerhalb des Kreises sind. Und es ist genau die gleiche Wortwahl wie in Kapitel 3. Wir lesen hier von jenen, Vers 10, die um ihn waren und von jenen, die draußen waren, in Vers 11. Wieder haben wir diese Insider und Outsider. Und wir sehen hier einfach diese Wahrheit, die Markus uns schon immer und immer wieder deutlich gemacht hat. Du kannst nur für Jesus sein oder gegen Jesus sein. Du kannst nur einen von diesen beiden Standpunkten vertreten, wenn du von Jesus hörst. Entweder du bist ein Insider oder du bist ein Outsider. Entweder du gehörst zum Königreich Gottes oder du bist draußen. Entweder du nimmst das Wort Gottes auf und folgst ihm nach oder du lehnst es ab. Entweder du wendest dich Jesus zu oder du wendest dich von ihm ab. Es gibt nur ein Entweder oder. Das ist genau genommen die einzige Einteilung zwischen Menschen, die wirklich zählt. Für das Reich Gottes ist egal, ob du arm oder reich, schwarz oder weiß, jung oder alt, Mann oder Frau, schlau oder nicht ganz so schlau bist. Es zählt nur eine einzige Sache. Bist du drin? Gehörst du zu Jesus oder bist du draußen? Gehörst du nicht zu Jesus? Und je nachdem, ob du drin oder draußen bist, ob du dich zu Jesus wendest oder von Jesus abwendest, wird diese Botschaft der Bibel, dieses gepredigte Wort, eine verschiedene Wirkung auf dich haben. Wenn jemand zu Jesus gehört, sich zu Jesus hält, dann lesen wir hier, dann erfährt er in den Worten, die Jesus predigt, die Geheimnisse des Reiches Gottes. Ein Geheimnis in der Bibel ist nicht etwas, was man selbst erraten kann, das ist etwas, was Gott dir offenbaren muss. Wenn du dich zu Jesus hältst, dann ist diese Botschaft, da wird dir eine himmlische Realität deutlich gemacht. Wenn du Jesus aber ablehnst, wenn du dich nicht zu Jesus wendest, dann kannst du diese Geschichten hören, dann kannst du das Wort immer und immer und immer wieder hören, aber es sind für dich nur merkwürdige, komische Bilder, Geschichten, diese Gleichnisse. Leeres Gerede, irgendwas von einem Bauern oder sonst irgendwas. Und es wird nichts in deinem Herzen machen. Es ist vielleicht dann so wie Worte in einer fremden Sprache, die man hört. Man nimmt diese Worte irgendwie wahr, aber man versteht nicht deren Bedeutung. Oder es ist wie, es erinnert mich, als ich herausgefunden hatte, dass ich mir meine Brille zulegen sollte. Als ich damals in Stuttgart vor 6 Jahren oder so am Schlossplatz stand an der U-Bahn, da wollte ich sehen, wann die U-Bahn kommt. Und ich saß da mit ein paar Freunden und ich habe so in die Ferne geschaut und da war dieses Schild, dieses U-Bahn, diese Leuchtreklame, wie auch immer. Und ich sehe nur so ein verschwommenes Ding. Und dann sage ich so zu meinem Kumpel, du, ich muss mal kurz vorlaufen, damit ich sehe, wann die Bahn kommt. Er sagte, das kann ich dir auch von hier sagen, in 4 Minuten. Ich so, hä, wie kommst du denn darauf? Wieso kannst du das lesen? Dann sagt er zu mir, schau mal, nimm mal meine Brille. Und dann habe ich die Brille genommen und durch die Brille hindurch konnte ich den Text lesen. Und genau so ist es auch ohne Jesus, ohne die Brille Jesu, hörst du einen Text und es ist für dich eine Fremdsprache. Du liest irgendwas in Entfernung, du kannst es nicht wirklich lesen, es ist nur irgend so ein verschwommener Buchstabensalat. Wenn du Jesus nicht kennst, wenn du dich nicht zu Jesus hinwendest, dann sind seine Worte für dich leeres Gerede, dann sind seine Worte für dich Kauderwelsch. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir das hier in den Versen 11 und 12 lesen. Ihr Lieben, dieser Effekt, dieser doppelte Effekt des Wortes Gottes auf die Menschen ist kein Ausversehen, sondern, was sagt der Text, es ist von Gott gewollt. Gott will, dass die sich der Wahrheit verschließen, für die Wahrheit völlig taub und blind werden. Genauso steht es, ihr lest mit mir nochmal Verse 11 und 12, da heißt es, jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen. Da steht ein damit, eine Begründung. Und warum sollen die Menschen, die Jesus ablehnen, das Wort Gottes nicht verstehen? Vers 12 geht weiter. Damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Ihr Lieben, das ist ein extrem harter Tobak. Das ist wahrscheinlich eine der schwersten Stellen in der ganzen Bibel. Hier steht wortwörtlich, und wir müssen es aufnehmen, Jesus hat in Gleichnissen gesprochen, um zu verhindern, dass die Outsider, die fern von ihm sind, die Wahrheit verstehen, damit sie nicht umkehren können und ihnen somit nicht vergeben wird. Warum aber ist es so? Warum nimmt Gott manchen Menschen, in Anführungsstrichen, die Möglichkeit, das Wort zu verstehen? Warum verstockt Gott manche Herzen? Und die Antwort ist, weil diese Menschen sich Gott gegenüber zuerst verstockt haben. Es ist hier eine Gerichtsbotschaft, die wir in diesen Worten Gottes sehen. Diejenigen, die Gott den Rücken kehren, die werden auch sein Wort nicht verstehen können. Gott lässt sich nicht spotten, heißt es mal an einer anderen Stelle. Und uns wird hier deutlich gemacht, Gott bietet sich diesen rebellischen Menschen da draußen nicht an. Wenn sie Gott so den Rücken kehren, dann sagt Gott, alles klar. Ihr kriegt, was ihr wollt. Wenn Menschen meinen, Gott auf die Anklagebank setzen zu können, über ihn richten zu können, dann werden sie feststellen müssen, dass er sie eines Tages richten wird. Und wie komme ich darauf? Ich möchte euch das auf zweierlei Weise beweisen. Erstens, wenn wir in unseren Kontext schauen, wo es in Kapitel 3 ja schon um diese Insider und Outsider geht, da sehen wir, dass jene, wo Jesus sagt, sie haben die Lästerung des Heiligen Geistes getan, das waren jene, die Jesus zuerst abgelehnt haben. Jesus hat all das Gute getan für sie. Er hat Wunder getan, er hat das Wort Gottes gepredigt, er hat nie was Falsches gemacht. Und statt zu ihm zu kommen, lesen wir aber vielmehr, dass die Pharisäer sagten, nein, wir wollen mit den Lehren unserer Väter verharren, wir wollen dabei bleiben und wir wollen dich nicht haben, Jesus. Wenn du was anderes willst als wir, dann können wir mit dir nichts anfangen. Das ist das, was wir im Kontext gesehen haben in Kapitel 3. Aber wenn wir jetzt noch weiterschauen, hier ist ein Jesaja-Zitat. Markus hat diese Worte hier aus dem Alten Testament übernommen. Dieses, sie sollen sehen und nicht wahrnehmen, hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Das kommt aus dem Propheten Jesaja, aus dem Buch Jesaja Kapitel 6. Und ihr Lieben, wenn wir das Buch Jesaja lesen, wenn wir mal die ersten 5 Kapitel lesen bis zu Kapitel 6, dann lesen wir Folgendes. Die ersten Verse, ganz am Anfang, Jesaja 1, die Verse 3 und 4, da spricht Gott zum Volk Israel, ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, dem Geschlecht von Übeltätern, den Verderben bringenden Kindern. Sie haben, was, den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels verworfen, sie haben sich nach hinten von ihm abgewandt. Und in Kapitel 2, Vers 6 lesen wir dann, dass sie stattdessen vielmehr Wahrsagern glaubten. Sie haben das Wort der Propheten verstoßen und haben sich Wahrsagern zugewendet, Menschenworten. Und auf dieses Verhalten des Volkes hin sehen wir in Kapitel 6, dass Gott einen Propheten Jesaja dazu beruft, diesem Volk die Botschaft des Gerichtes zu predigen. Ihr sollt mein Wort hören. Ja, ihr habt es lange genug gehört. Ihr wolltet nicht zu mir kommen. Jetzt werdet ihr mein Wort hören und ihr werdet es nicht wahrnehmen. Es wird euch einfach leer zurücklassen. Ihr werdet es hören, aber ihr werdet es nicht verstehen. Und das ist auch im Großen und Ganzen der Grund, ihr Lieben, warum wirklich Jesaja auch recht hat, wenn er später sagt, dass Gottes Wort niemals leer zurückkommen wird. Ich habe mich oft gefragt, was denn dieser Vers aussagen soll, den wir so oft im Christlichen auch zitieren, wo wir so viel Hoffnung drin finden, Gottes Wort wird niemals leer zurückkehren. Weil ganz oft predigen wir Gottes Wort und irgendwie kommt niemand zum Glauben. Oder wir haben das Gefühl, das bringt überhaupt keine Frucht, das kommt ganz schön leer zurück. Gottes Wort kommt nicht leer zurück, weil es ist einerseits dazu gegeben, dass viele, viele, viele Menschen es glauben und zum Heil kommen, aber es ist andererseits auch dazu gegeben, dass es jene richtet, die sich Gott verweigern und die nicht glauben wollen. Es ist wie Daniel Aiken sagt, das Wort Gottes ist wie die Sonne, die einerseits den Ton verhärtet und andererseits das Wachs zum Schmelzen bringt. Ja, so wie die Sonne den Ton härtet und das Wachs zum Schmelzen bringt, so verärgert das Evangelium jene, die sich widersetzen und rebellisch sind, während es von denen empfänglich empfangen wird, die es bereitwillig aufnehmen wollen. Aber vielleicht sitzt jetzt hier jemand und sagt, oh, jetzt fürchte ich mich, aber was ist, wenn Gott mein Herz verstockt hat? Kann es denn sein, dass ich einer dieser bin, wo Gott sein Wort zupredigt und es gilt mir gar nicht, weil ich sitze ganz oft in den Predigten und ich bin kein guter Theologe und ich verstehe nicht so viel. Kann es sein, dass ich einer jener bin, die so verhärtet sind? Und ich sage dir, wenn du diese Angst hast, Gottes Wort zu hören, aber nicht zu verstehen, dann bist du sicherlich nicht einer von denen. Denn schaut mal her, die Jünger konnten das ja auch erst nicht wissen. Die konnten ja auch erst nicht wissen, worum es geht. Und dann in Vers 13 heißt es, sagt Jesus, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Die Jünger. Und wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? Und was macht Jesus dann? Er erklärt ihnen das Gleichnis. Wer die Worte Gottes nicht versteht, der braucht sich nicht zu fürchten, sondern der soll sich zu Jesus wenden und sagen, Jesus, ich will dein Wort verstehen. Öffne mir die Augen, damit ich die Geheimnisse des Königreiches Gottes sehe und nicht alles nur als Gleichnisse wahrnehme. Diese Schar von Jüngern zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich zu Jesus hält und von Jesus lernen will. Und wenn du so einer bist, dann darfst du dir sicher sein. Johannes 6, Vers 37 sagt, alles, was mir der Vater gibt, so spricht Jesus, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu Jesus kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Und er wird um Erkenntnis bitten und Jesus wird ihm die Erkenntnis geben. Und es führt uns zu unserem dritten Punkt. Diese zwei Gruppen von Menschen, die zeichnen sich in der Praxis durch eine von vier Reaktionsweisen aus. Und das ist das, was wir in den Versen 14 bis 20 lesen. Und wenn du ein ganz aufmerksamer Bibelleser bist und auf Details achtest, dann kannst du Folgendes hier sehen. Das ist ganz interessant. Hier ist ein kleines grammatikalisches Detail. In der ersten Hälfte, in dem ersten Abschnitt, die Klammer auf, da steht im Zentrum das Wort. In der Erklärung des Gleichnisses steht im Zentrum der Boden, die Menschen, die es aufnehmen. Denn wir sehen hier in Vers 4, wenn ihr mal reinschaut, und es geschah, indem der Bauer säte, da fiel was? Das, der Samen, das Wort, auf den Weg. Was ist das? Es ist die Saat, es ist das Wort. Und jetzt in Vers 15, da steht nicht mehr das Wort, da geht es nicht mehr um das, sondern da geht es jetzt um ein die, schaut mal her.
Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Jesus erklärt uns jetzt hier vier Verhaltensweisen von Menschen, wie sie auf dieses Wort reagieren. Und uns wird jetzt hier erklärt und deutlich gemacht, warum manche Menschen eben nicht Frucht bringen und zu Jesus gehören. Und wir sehen hier als erstes, die erste Reaktionsweise, die ein Mensch auf das Wort Gottes, auf die Saat haben kann, machen kann, ist das, die Saat wird ausgesät, aber bevor sie überhaupt Frucht bringen kann, wird sie von den Vögeln aufgepickt. Und Jesus erklärt es so, wenn diese Menschen das Wort Gottes hören, kommt sogleich der Satan und nimmt ihnen das Wort weg, das in sie hineingesät worden ist. An vielen, vielen Menschen kommt die Botschaft des Evangeliums gar nicht erst im Herzen an. Die haben so eine Art Lotus-Effekt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was der Lotus-Effekt ist. Da perlt dann so das Wasser ab. Da perlt das Wort Gottes einfach ab. Die wollen es nicht hören. Und Jesus sagt hier, es liegt daran, dass ihnen der Teufel es raubt. Paulus umschreibt es in 2. Korinther 4 anders. Er sagt, wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern wir predigen das Wort Gottes und empfehlen uns jeden Menschen dadurch. Ja, sagt er. Und dann sagt er das, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, dem Ebenbild Gottes, nicht sehen. Die Bibel sagt uns, der Gott dieser Welt, das ist der Teufel, das ist der Herr dieser Welt, der tut alles dafür, um den Menschen diese Botschaft zu rauben, damit sie das Wort Gottes nicht verstehen können. Und es macht ja auch nur Sinn, weil wenn diese Welt das Reich des Teufels ist und dies im Widerstreit steht mit dem Reich Christi und das Reich Christi durch das Wort verbreitet wird, dann muss der Teufel doch nur eine Sache der Gemeinde nehmen. Nur eine einzige Sache, damit das Ganze stagniert, damit das Reich Gottes ausstirbt. Er muss ihnen nur die Botschaft nehmen, nur das Wort. Und genau das, ihr Lieben, das tut der Teufel primär, das ist seine primäre Aufgabe, das ist sein primärer Job. Das will er tun. Er will dir das Wort Gottes klauen. Er will einem jeden von uns das Wort Gottes klauen und er tut es auf wirklich verschiedene Art und Weisen. Er versucht, uns das Wort Gottes zu klauen, indem er uns die Hoffnung darin nimmt, dass das wirklich jemanden zum Glauben führen kann. Indem er uns versucht einzureden, naja, wenn du viel mehr pragmatische Mittel eingehst, dann werden Menschen zum Glauben kommen. Indem wir nicht mal mehr diese Saat ausstreuen. Und er tut es auch, indem er uns davon abhält, selbst dieses Wort zu lesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe das in meinem persönlichen Leben. Es ist so einfach, es geht so schnell, dass die Bibel ins Abseits gerät. Und wisst ihr warum? Weil genau das der Teufel machen will mit dir. Er will dich von Gottes Wort lösen, damit du keine Frucht haben kannst in deinem Leben. Bibelschulen und Gemeinden stehen im Konflikt wegen der Bibelkritik. Theologen, die lehren von Bibelschulen und von Kanzeln und sagen, ja, die Bibel ist doch gar nicht Gottes Wort, das ist einfach nur Menschenwort, das brauchen wir gar nicht, ach, das hat doch gar keine Kraft. Das ist ein Mittel des Teufels, um uns das Wort Gottes zu rauben. Ihr Lieben, es heißt so bekanntlich, entweder der Teufel hält dich von der Bibel ab oder die Bibel hält dich vom Teufel ab. Das ist das Erste, was wir sehen. Viele Menschen sind unempfänglich für das Wort Gottes, weil der Teufel es ihnen raubt, weil er alles dafür gibt, dass Menschen es nicht hören. Und das ist dann das, was wir sehen, wenn Menschen einfach so hart und stumpf sind und das Wort Gottes ablehnen. Und jetzt schaut mal, der nächste Boden, das ist ein felsiger Grund. Und dort heißt es in den Versen 16 und 17, dass diese, die auf dem felsigen Grund gesät sind, dass sie keine Wurzeln haben. Und anfangs scheint es so, als ob sie mitwachsen und gedeihen, aber dann, was passiert? Sie kommen nicht zur Feuchtigkeit des Erdbodens und sie vertrocknen. Und warum? weil die Bedrängnis und Verfolgung um des Wortes willen für sie ein Ärgernis ist. Ihr Lieben, manche sind anfangs für das Wort Gottes empfänglich und dann hören sie und kriegen früher oder später mit, was eigentlich der Preis der Nachfolge ist. Und auch hier macht Jesus deutlich, es kann passieren, dass man schnell anfängt und dabei ist, aber ebenso schnell auch wieder weg ist, weil man nicht gegründet ist im Wort. Weil man andere Dinge mehr fürchtet als Gott. Und dann lesen wir hier von einer vielleicht recht ähnlichen Art von Boden, den erstickenden Disteln. In Vers 19 heißt es, das sind jene, wo die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen und das Wort Gottes ersticken und es bringt keine Frucht. Auch da ist anfangs Empfänglichkeit da, aber sehr schnell wird man abgelenkt von anderen Dingen in der Welt. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an Kinderspielzeug. Ich hatte so eine wundervolle Begegnung, die war für mich sehr lehrreich, mit zwei so ganz putzigen kleinen Buben. Und die waren in einem Zimmer, wo ganz viele Spielsachen lagen. Und der eine Junge saß da und hat irgendwie mit so einem Auto gespielt. Und dann kam der andere Junge und der hat sich so ein Roller, so ein Scooter-Dings da genommen und ist dann rumgerollert. Und in dem Moment, wo der andere Junge diesen Roller genommen hat, kam der Junge und wollte den Roller haben. Dachte ich, oh, wenn der rollert, dann will ich auch rollern. Und dann, zwei Minuten später, haben beide den Roller verlassen und irgendwas anderes gemacht. Dann lag dieser Roller da rum. Man wollte es am Anfang haben und dann ist man sehr schnell weg, weil es andere Dinge gab in diesem Spielzimmer, die irgendwie interessanter zu sein schienen. Und ihr Lieben, es kann wirklich sehr, sehr leicht passieren, dass die Dinge dieser Welt uns wirklich das Wort Gottes ersticken. Ein Freund von mir hat mir erzählt von seinem Bruder, der früher Jugendkreise geleitet hat, in einer großen russlanddeutschen Gemeinde. Und dann hat er einen genialen Job gekriegt in einer Firma und er ist immer weiter aufgestiegen. Und irgendwann mal war es so weit, dass er keine Zeit mehr für die Gemeinde hatte. Heute lebt er in einem anderen Land, macht super Karriere, der macht die Kohle seines Lebens und er war seit Jahren nicht mehr in irgendeinem Gottesdienst. Noch ist er dafür offen, mit seinem Bruder oder irgendjemand anderem über das Wort Gottes zu reden. Die Dinge dieser Welt haben ihn das Wort Gottes geraubt, haben ihn erstickt. Und das kann wirklich jedem passieren. Das können sogar Prediger passieren. Das kann sogar Menschen passieren wie mir. Lasst mich euch eine Frage stellen. Wer von euch hat schon mal den Namen Chuck Templeton gehört? Einer? Wer von euch hat schon mal den Namen Bron Clifford gehört? Keiner? Wer von euch hat schon mal den Namen Billy Graham gehört? Das ist mehr als die Hälfte. Wisst ihr, was alle drei gemein haben? Alle drei, circa das gleiche Alter, waren Prediger, die vor Tausenden und Zehntausenden gepredigt haben. Und nur einer dieser drei Namen ist den meisten heute noch im Gedächtnis. Wisst ihr, was mit den anderen beiden passiert ist? Von dem einen hören wir, von Chuck Templeton, dass er einen tollen Job beim Radio bekam und Radiokommentator wurde. Und irgendwann mal war er dann nicht mehr Christ, sondern hat sich dann Agnostiker genannt und hat so philosophisches Zeug gemacht. Und von Bron Clifford heißt es, dass er so in den Alkoholmissbrauch reingerutscht ist, dass durch Alkohol und auch finanzielle Probleme er seine Familie, seinen Dienst als Evangelist und letztendlich sein Leben verloren hat. Die Dinge dieser Welt haben selbst so große Namen, die waren sogar noch größer als Billy Graham damals, ganz aufgesaugt. Aufgeschluckt, so weggenommen, dass sie letztendlich ganz weg waren und keine Frucht bringen konnten. Jetzt lesen wir aber in Vers 20 von einem vierten Boten und da heißt es, das sind jene, die auf die gute Erde gesäten, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, eines 30 und eines 60 und eines 100-fach. Neben all denen, wo das Wort scheinbar nichts bringt, gibt es doch eine Art von Menschen, da bringt das Wort Frucht, da wächst es, da kommt es auf einen fruchtbaren Boden. Und was sind es für Menschen? Diese Menschen sind jene, die das Wort Gottes hören und es aufnehmen. die es aufsaugen, in sich nehmen und sagen, Gott, ich will dein Wort hören und ich will es verstehen. Und ganz interessant ist, wir sehen hier in der Grammatik, im griechischen Text, da wird ein kontinuierliches Hören beschrieben. Das sind jene, die dranbleiben und sagen, Gott, ich brauche dein Wort mit jedem Tag, bis zu meinem Lebensende. Während die anderen vielleicht anfangs das Wort Gottes hörten, haben sie irgendwann mal das Wort weggeschmissen. Jene, die Frucht bringen, das sind jene, die am Wort dranbleiben, die es hören und aufnehmen. Ihr Lieben, das christliche Leben ist kein Wettrennen, sondern ein Marathonlauf. Bei einem Wettrennen geht es darum, dass du einen guten Start hast. Wenn du beim 100-Meter-Lauf nicht den perfekten Start hast, wirst du niemals eine Medaille holen. So ist es aber nicht beim Marathonlauf. Du kannst den perfekten Start haben und nicht am Ziel ankommen beim Marathon. Beim Marathon geht es darum, dass du kontinuierlich immer und immer wieder weitergehst, dass du am Wort bleibst, dass du an Jesus bleibst und sagst, Jesus, ich brauche dich, öffne mir dein Wort, zeig mir, was es heißt. Das Erste, was wir hier also sehen, ist, bleib hören. Zweitens, bleib suchend. Die Jünger haben nur aus einem einzigen Grund Gottes Wort hier in diesen Gleichnissen verstanden, weil sie gefragt haben, weil sie gesucht haben. Und das heißt für uns alle, wir müssen suchen. Wir müssen dranbleiben, wir müssen unsere Bibel lesen, wir müssen nach Hilfe suchen in der Gemeinde und vor allen Dingen müssen wir uns zu Jesus wenden und sagen, Jesus, öffne du mir dein Wort. Denn nur wenn er das Wort öffnet, dann können wir es wirklich verstehen. Ich möchte euch nochmal diesen Vers aus Kolosser 3, Vers 16 erzählen, wo Paulus sagt, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, reichlich in aller Weisheit und lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und letztlich noch ein Aspekt. Jene, die Frucht bringen, die bringen ganz verschieden Frucht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Von Anfang an, als ich ein junger Christ war, habe ich immer gesagt, ich will einer sein, der 100-fach Frucht bringt. Kennst du diesen Gedanken? Ich will 100-fach Frucht bringen. Weißt du was? Es liegt nicht am Getreide selbst, wie viel Frucht es einmal bringen wird. Und das macht uns die Bibel an einer anderen Stelle deutlich. 1. Korinther 3, Vers 6, da heißt es, Paulus sagt, er hat gepflanzt, jemand anderes hat gegossen, Gott aber schenkt das Wachstum. Und wenn du das verstehst, dass du nur eines tun musst, dass du hören und aufnehmen musst, dass du dich einfach nur in diesen nährstoffreichen Boden des Wortes Gottes hineinbegeben musst und Gott alles andere macht, dann kannst du gelassen sein, dass du genau so viel Frucht bringst, wie Gott dich bringen lassen möchte. Und es ist nicht zu wenig und auch nicht zu viel, es ist genau die richtige Frucht. Dem ist ja eine Pflanze, die kann sich ja nicht irgendwie selbst strecken und lang machen. Aber was eine Pflanze machen kann, ist, sie kann ihre Wurzeln tief in den Boden reinragen, damit sie mehr Nährstoffe kriegt. Und sie kann sich ihre Blätter und was auch immer der Sonne entgegen ausrichten, damit sie mehr Sonnenlicht kriegt für die Photosynthese. Das Wort Gottes ist unsere Sonne. Und wir müssen uns ausstrecken. Und wenn wir uns Christus zuwenden, wenn wir uns seinem Wort zuwenden, dann werden wir wachsen und wir werden Frucht bringen. Ihr Lieben, so wächst das Reich Gottes. Das hat uns Jesus hier deutlich gemacht. So wächst sein Reich. Wenn wir eine Jesusgemeinde sein wollen, dann müssen wir eine Jesus-Wortgemeinde sein. Und das heißt, wir müssen eine Bibelgemeinde sein. Ich hoffe, dass das unser aller Anliegen ist. Amen.